Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hahn am Mikrofon. Schönen guten Tag. Bei uns geht's heute um Arbeit an diesem Vorabend zum 1. Mai. Arbeit finden in Deutschland immer mehr Menschen. Die Arbeitslosenquote ist im April wieder gesunken. Weniger gute Nachrichten kamen dazu aus Düsseldorf. Mediamarkt und Saturn sind gegen die Konkurrenz aus dem Netz offenbar nicht gut gewappnet. Der Mutterkonzern Seconomy baut daher hunderte Stellen ab. Den Wegfall von Jobs in der Autobranche fürchten Beschäftigte im Fall einer Wende zu mehr Elektroautos. Die EU will Jobs sichern, indem eine Batteriezellenproduktion auch in Europa aufgebaut werden soll. Und letzter Arbeitstag für das InnoZ, das Berliner Mobilitätsforschungsinstitut, wird von der Bahn dicht gemacht. Im Frühling geht die Draußensaison los. Cafés, Gärtnereien und auch die Baubranche haben dann wieder mehr zu tun als im Winter. Und das schlägt sich traditionell auch am Arbeitsmarkt nieder. Und allen Konjunktursorgen in diesem Jahr zum Trotz ist das auch jetzt wieder so. Denn die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, die geben nach wie vor gerne ihr Geld aus. Das zeigt auch der aktuelle Konsumklimaindex der GfK. Das stützt die Wirtschaft und die Arbeitslosenquote sinkt unter 5%. Einzelheiten von Stanislaus Kosakowski.
Es ist ein saisonüblicher Aufschwung am Arbeitsmarkt. Das wärmer werdende Frühjahrswetter sorgte für mehr Neueinstellungen in der Baubranche, der Gastronomie und anderen Außenberufen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zeigt sich zufrieden.
Mit der anhaltenden Frühjahrsbelebung sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im April erneut gesunken. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. Die deutsche Wirtschaft verliert etwas an Schwung. Der Arbeitsmarkt zeigt sich gegenüber diesen konjunkturellen Schwächephasen jedoch robust.
Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, lag im April bei knapp 3,2 Millionen Menschen. Gegenüber März ist das ein Anstieg um 5.000, im Vergleich zum Vorjahr aber ein Rückgang um über 150.000 Personen.
Mithin sank die Unterbeschäftigung wieder stärker als die Arbeitslosigkeit. Das verzeichnen wir nun schon seit Monaten.
Erneut angestiegen ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Rechnet man die saisonbedingten Effekte heraus, ergibt sich ein Zuwachs um 33.000 Stellen. Die Automobilindustrie und ihre Zulieferbetriebe sind in dieser Statistik nicht nennenswert verzeichnet. Dass die Branche wegen der Neuorientierung auf alternative Antriebe nun etwas schwächelt, sei bei den Arbeitsagenturen noch nicht zu spüren, sagt Behördenchef Scheele. Er blickt auf etwaige Anträge der Firmen auf Kurzarbeiterausgleichsgeld.
Wir beobachten das ziemlich genau und ich kann auch sagen, dass wir unsere operativen Services darauf einstellen, im Zweifel bewilligungsfähig zu sein. Also wir prüfen das, ob wir auch sofort aktionsfähig sind, das sind wir, aber wir haben zurzeit keine Antragssituation.
Die Bundesagentur bilanziert im April auch die Lage von schwerbehinderten Menschen. Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen waren im Jahr 2017 1,07 Millionen Menschen mit Handicap sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind rund ein Drittel mehr beschäftigte Menschen mit Behinderung als noch vor 10 Jahren, beschreibt Bundesagenturchef Scheele die Entwicklung.
Zwischen 2007 und 2017 stieg die Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen um 267.000 auf 1,07 Millionen. Erfreulich ist, dass die Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten stärker gestiegen ist als die Gesamtzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im erwerbsfähigen Alter. Das zeigt, das Beschäftigungswachstum ist nicht nur Folge der demografischen Entwicklung, sondern resultiert tatsächlich aus einer besseren Beschäftigungssituation.
Die Arbeitgeber erfüllen jedoch die verpflichtende Beschäftigungsquote von 5,0% nicht, kritisiert die Bundesagentur. Vorstandsmitglied Valerie Holzbohr fordert dazu auf, Betriebe und Behörden sollen Schwerbehinderte künftig stärker schon bei Neueinstellungen berücksichtigen. Und nicht erst, wenn ein bislang unbeeinträchtigter Arbeitnehmer, zum Beispiel nach Unfall oder Krankheit, eine Behinderung bekommt.
Stanislaus Kosakowski über den aktuellen Arbeitsmarktbericht. Die gute Lage dort spiegelt sich zum Leidwesen mancher Beschäftigter nicht in allen Unternehmen. Der Mutterkonzern der Elektronikmärkte Mediamarkt und Saturn hat gerade angekündigt, hunderte Stellen zu streichen. Das Unternehmen ist offenbar gegenüber der Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon zunehmend schlecht aufgestellt. Das müssen jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbaden. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Wo es nach guten Willensbekundungen noch immer nicht rund läuft, sollen Appelle zum Handeln helfen.
Wir haben unser enormes Potenzial bislang noch nicht voll ausgeschöpft. Daher müssen wir handeln. und die Zekonomy-Gruppe für die Zukunft aufstellen. Sie werden ähnliche Aussagen von uns schon einmal gehört haben. Für uns ist es aber besonders wichtig, diesen Anspruch zu erfüllen und in den nächsten Monaten vom Reden ins Handeln zu kommen,
sagt Zekonomy-Chef Jörn Werner. Denn es lägen noch eine Menge Hausaufgaben vor ihm und der Belegschaft von Zekonomy. Deutlich schlankere Strukturen sollen es nun richten. Der Rotstift aber wird vor allem beim Personal von Mediamarkt und Saturn angesetzt. Ferran Reverter, Chef von Mediamarkt Saturn in Deutschland, sprach von schwierigen Entscheidungen, bei denen es um Menschen und Arbeitsplätze gehe.
Some of these decisions we have to take will not be easy. We are talking about people.
Doch nur so könne man die Quellen für weiteres Wachstum freilegen und wieder konkurrenzfähiger werden. Vor allem die Konkurrenz von Online-Riesen wie Amazon und Co. hat den Elektronikketten mit ihren großen Filialen in den Innenstädten das Leben schwer gemacht.
Wir sehen, dass das Unternehmen im Grunde den ganzen Online-Handel mehr oder weniger verschlafen hat, zu sehr auf die altbewährten Strukturen gesetzt, auf große Läden, das Ganze immer doppelt vorgehalten und nicht schnell genug sich auf den wandelnden Wettbewerb eingestellt,
sagt der Aktienhändler Stefan Schafetter von der Baader Bank. Unter anderem die Verwaltungszentrale in Ingolstadt von Mediamarkt Saturn wird es wohl treffen. Dort arbeiten bislang gut 3000 Beschäftigte. Aber auch in der Konzernzentrale der Muttergesellschaft Zekonomy in Düsseldorf sollen Doppelaufgaben abgeschafft werden. Mit den Vertretern der Arbeitnehmer will die Geschäftsleitung in den kommenden Wochen und Monaten nun einen Sozialplan verhandeln. Genaue Zahlen nannten die Manager heute zwar nicht, sprachen aber von einer mittleren dreistelligen Zahl von Arbeitsplätzen, die wegfallen sollen. Über Stellenstreichungen, die auch das Management betrifft, und eine schlankere und effizientere Konzernstruktur sollen die Kosten um rund 20% oder zwischen 110 und 130 Millionen Euro pro Jahr sinken. Das harte Umlenken ist nötig, weil das alte Management offenbar die Weichen falsch gestellt hat. Zekonomy musste im vergangenen Jahr mehrmals seine Gewinnprognosen senken. Deswegen musste der ehemalige Vorstandsvorsitzende im vergangenen Herbst seinen Hut nehmen. Seit 1. März hat Jörn Werner das Ruder bei Zekonomy übernommen. Stefan Schafetter.
Deshalb ist er jetzt auch ein Sanierer an der Spitze des Unternehmens. Auch da ist er dann gesund geschrumpft worden sozusagen. Also man macht es von der Spitze nach unten. Ich denke, viel Zeit bleibt nicht, aber die ersten Aussagen sind ja doch relativ hoffnungsvoll, die jetzt das neue Management getroffen hat.
Vor rund 2 Jahren entstand die Muttergesellschaft der beiden Elektronikketten aus einer Abspaltung aus dem Metro-Handelskonzern. Ziel und Idee waren es, dass sich beide Einheiten eigenständig besser entwickeln könnten. Zumindest im Fall Zekonomy hat sich das bisher nicht bewahrheitet. Seither hat sich der Börsenwert des Unternehmens in etwa halbiert. Die Prognosen für dieses Jahr will das Unternehmen trotz steigender Kosten für den Konzernumbau aber erreichen.
Misha, er hat über den geplanten Stellenabbau bei Zekonomy, dem Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn. Batteriebetriebene Autos waren von europäischen Autobauern lange kaum zu bekommen. Relativ langsam holen sie ihren Rückstand jetzt auf. Erst in diesem und im nächsten Jahr kommen mehr und mehr Modelle aus Europa auf den Markt. Kein Wunder also, dass auch die Fertigung von Batteriezellen bisher eine eher asiatisch geprägte Domäne ist, wo man sich aufgrund der Kompetenz in Akkufragen aus der Elektronikbranche schon lange mit Materialien und effizienter Herstellung befasst. Das will Europa nun aufholen. Die EU-Kommission will noch vor ihrer Ablösung nach der Europawahl eine Förderung von Unternehmenskonsortien auf den Weg bringen, die Batteriezellen in Europa fertigen wollen. Dazu gab es heute ein Treffen mit europäischen Wirtschaftsministern in Brüssel. Nur Peter Altmaier war nicht dabei. Holger Beckmann berichtet.
Die European Battery Alliance, der Zusammenschluss großer Unternehmen aus Europa zur Produktion von Batterien für Elektroautos, ist bei ihrer Realisierung einen Schritt weitergekommen. So sieht es jedenfalls die EU-Kommission. Der zuständige Kommissionsvize Šefčovič sagte nach einem Ministertreffen heute in Brüssel, dass man sich darüber einig sei, die Anstrengungen für dieses Projekt zu intensivieren. Allerdings wird die Zeit dafür knapp. Nach dem Willen von Šefčovič soll die Allianz nämlich noch vor November endgültig auf den Weg gebracht werden. Dann nämlich kommt eine neue EU-Kommission ins Amt, was das Ganze verzögern könnte. Insgesamt stehen 1,7 Milliarden Euro Fördergelder für die Unternehmen bereit, die sich an dem Konsortium beteiligen wollen. Welche das sind, steht noch nicht fest, auch wenn bereits Namen genannt werden. Großes Interesse hat offenbar der französische Batteriehersteller Saft, der bereits mit den deutschen Unternehmen Siemens und Manz zusammenarbeitet, und mit dem belgischen Chemiekonzern Solvay. Bei dem heutigen Treffen in Brüssel fehlten allerdings Bundeswirtschaftsminister Altmaier und sein französischer Kollege Le Maire. Die beiden wollen am Donnerstag gesondert über die Europäische Batterieallianz beraten.
Holger Beckmann, in Europa soll eine Batteriezellenfertigung entstehen. Batterien und Elektromotoren gelten als Antriebsform der Zukunft. Wie wir uns in nicht allzu langer Zeit umweltfreundlicher als bisher von A nach B bewegen, das geht aber weit über Elektromobilität hinaus. Das wird gerade heiß diskutiert. Auf Fachveranstaltungen, in den Medien und vermutlich auch am ein oder anderen Küchentisch. Die Mobilität von morgen hat also Konjunktur als Thema, könnte man meinen. Genau daran hat lange das Berliner Mobilitätszentrum InnoZ geforscht, seit 2006. Das wird allerdings jetzt stillgelegt. Die Deutsche Bahn als Hauptgesellschafterin finanziert das InnoZ nicht weiter. Über Hintergründe und Folgen berichtet Anja Nils.
Ein rot-weißer Bus der Deutschen Bahn steht auf dem Gelände, wo bis jetzt das InnoZ zu Hause war. Das Innovationszentrum für Mobilität wurde nun zum 1. Mai von der Deutschen Bahn mit 77% Hauptgesellschafter, vom Wissenschaftszentrum Berlin und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt stillgelegt. Jürgen Kornmann von der Deutschen Bahn.
Grund dafür ist vor allem, dass in den letzten Jahren die Forschungsaktivitäten, aber auch die Entwicklung von Innovationen im Mobilitätsbereich stärker von den DB-eigenen Konzernbereichen übernommen worden sind.
Zum Beispiel von den neu geschaffenen Bereichen DB New Mobility, Digital Ventures oder Smart City und den dazugehörenden Tochtergesellschaften oder Beteiligungen wie IOKI, Clever Shuttle, Mobimeo oder DB Connect. Der rot-weiße Bus ist eine Entwicklung der DB Regio. Er soll zeigen, dass mit der Abwicklung des InnoZ die Innovationsanstrengungen des Konzerns nur verlagert werden. Arndt Hecker von DB Regio zeigt stolz das Innere des Busses, der später mal als rollende Arztpraxis in ländlichen Gebieten unterwegs sein soll.
Wir stehen hier jetzt gerade im ersten Raum, das ist die Anmeldung und der Wartebereich. Diese Schiebetür lässt sich schließen, auch fast akustisch getrennt dann vom ersten Raum, sodass hier der Patient vom Arzt behandelt werden kann.
Innovationsprojekte wie dieser neue Medibus seien in den letzten Jahren immer stärker von den jeweiligen Geschäftsfeldern der Deutschen Bahn selbst übernommen worden, so die Bahn. Auf der Internetseite des InnoZ heißt es zurzeit:
Vor diesem Hintergrund erscheint das vom InnoZ angestrebte und notwendige Umsatzwachstum mit dem Hauptgesellschafter Deutsche Bahn kurz- bis mittelfristig unrealistisch, da das InnoZ nach Ansicht der Gesellschafter nicht über die erforderliche Innovationskraft und die notwendigen Alleinstellungsmerkmale der Innovationsaktivitäten verfügt.
Tatsache ist, dass InnoZ arbeitete in den letzten Jahren nicht kostendeckend. Die Verluste betrugen im Jahr 2015 noch 250.000 Euro, 2017 waren sie bereits auf 2,4 Millionen Euro angewachsen. Bereits im vergangenen Jahr stiegen unter anderem deshalb auch die Miteigentümer Siemens und T-Systems aus. 2006 war das InnoZ gegründet worden, als neue Form einer organisationsübergreifenden Gestaltung von Innovationsaktivitäten, so die Bahn. Entwickelt wurde in dieser Zeit unter anderem der fahrerlose Minibus Olli, dessen Nachfolger jetzt auf Testfahrt im bayerischen Bad Birnbach unterwegs ist. Auf dem Gasometergelände in Berlin fuhr im Rahmen des Projekts Pool Position der selbstfahrende Shuttle Emily. Den Bereich autonomes Fahren aus dem InnoZ übernimmt jetzt unter anderem die 100%ige Bahntochter IOKI in Frankfurt am Main und will zum Beispiel an das Projekt Pool Position anknüpfen, erklärt Chris Büttner von IOKI.
Da war ja auch ein Ziel, dass wir eine On-Demand-App für dieses Fahrzeug entwickeln, also für die Fahrgäste, die dieses Fahrzeug nutzen wollen. Das heißt, wir versuchen damit quasi die Letzte-Meile-Problematik in der Zukunft zu lösen und stellen uns vor, dass man dann, wenn man irgendwann am Berliner Hauptbahnhof steht und außerhalb der Stadt Richtung Friedrichshain, Lichtenberg möchte oder sowas, dass man dann einfach sich einen Shuttle, ein automatisiertes Shuttle rufen kann in der Zukunft und das bringt dann einfach flexibel und individuell zum Zielort.
Genau wie IOKI sollen sich unter dem Dach der neuen Geschäftssparte New Mobility auch noch andere DB-Töchter und Beteiligungen mit dem Themenfeld Mobilität der Zukunft beschäftigen. Es geht um Apps als Buchungs- und Informationshilfe, um Carsharing, Leihfahrräder oder autonom fahrende Shuttle-Dienste und um die Entwicklung von Computerprogrammen, die zum Beispiel Verkehrsströme analysieren können. Die Projekte und Ideen, die bisher im InnoZ entwickelt wurden, werden nun einfach woanders fortgeführt, so die Bahn. Die meisten Mitarbeiter seien entsprechend bereits untergekommen. Die frei gewordenen Räume am Gasometer in Berlin-Schöneberg sollen weiterhin von der Deutschen Bahn genutzt werden. Das InnoZ war auf dem Gasometergelände Gründungsmitglied des sogenannten EUREF Campus. EUREF steht für Europäisches Energieforum. Das versteht sich als Symbol der Energiewende in Deutschland und ist Standort für Unternehmen aus den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität.
Der Bericht von Anja Nils. Der Chef des Rückversicherers Munich Re hat sich hinter die Forderung nach einem Preis für den Ausstoß des Treibhausgases CO2 gestellt. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Georg Ehring.
Vorstandschef Joachim Wenning sagte bei der Hauptversammlung des Unternehmens, die Munich Re wünsche sich, dass ein geeigneter Marktmechanismus rasch in Gang gebracht werde. Ob er auf Steuern oder auf dem Emissionshandel beruhe, sei egal.
Wir sind überzeugt, dass es einen monetären Ansatz braucht, um Treibhausgase zu vermeiden. Der Ausstoß von CO2 sollte unseres Erachtens ein Preisschild bekommen. Er sollte ein deutliches Preisschild bekommen über alle Wirtschaftssektoren hinweg.
Dem Münchner Industriekonzern Siemens winken im Irak Milliardenaufträge für den Wiederaufbau der Stromversorgung in dem kriegszerstörten Land. Vorstandschef Joe Kayser und der irakische Elektrizitätsminister Jual al-Khatayeb unterzeichneten eine Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Projekts. Ministerpräsident Abel Abdul Mahdi bezifferte das Gesamtvolumen möglicher Aufträge am Rande eines Treffens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf rund 14 Milliarden Dollar. Für Siemens ist das Abkommen ein Etappensieg über den US-Konkurrenten GE, der mit politischer Unterstützung aus Washington ebenfalls um das Milliardenprojekt gebuhlt hatte. Das EU-Handelsabkommen mit Kanada, CETA, ist mit EU-Recht vereinbar. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Im Fokus stand das System zur Beilegung von Streit zwischen Investoren und Staaten. Das verstoße nicht gegen europäisches Recht, so die Luxemburger Richter. CETA wird seit 2017 in Teilen vorläufig angewendet. Hacker sind offenbar in das deutsche Internet-Infrastrukturunternehmen Citycomp eingebrochen, das Dienstleistungen für Dutzende große und weltweit tätige Unternehmen anbietet. Das berichtet das US-Portal Motherboard. Dabei seien Daten von Citycomp-Kunden erbeutet worden, darunter von Oracle, Volkswagen und Airbus. Die Hacker versuchten nun, Citycomp zu erpressen.
Wirtschaftsnachrichten von Georg Ehring. Vielen Dank. Bevor Donald Trump US-Präsident wurde, war er Geschäftsmann und als solcher auch im Ausland aktiv, zum Beispiel in Russland. Das wiederum, glauben seine politischen Gegner, könnte Einfluss auf seine Wahl gehabt haben. Und das wollen sie beweisen, indem sie die Finanzströme der Trump-Unternehmen offenlegen. Hier kommt die Deutsche Bank ins Spiel, bei der war Donald Trump Kunde. Sie soll Unterlagen zu Trumps Finanzen und denen mehrerer Familienmitglieder dem US-Abgeordnetenhaus zur Verfügung stellen. Dagegen hat die Familie jetzt geklagt. In einem weiteren Fall hat die Bank Ende letzter Woche Medienberichten zufolge schon Unterlagen an die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York weitergeleitet. Worin ist die Deutsche Bank da verstrickt und was heißt das für das Geldhaus? Diese Fragen versuchen wir jetzt zu beantworten. Dafür ist mir unsere Bankenexpertin Brigitte Scholtes aus Frankfurt zugeschaltet. Frau Scholtes, was weiß man denn Konkretes über die Unterlagen, die die Deutsche Bank einerseits dem Kongress offenlegen soll und was über die Informationen an die Staatsanwaltschaft?
Ja, Frau Hane, konkret gibt es da keine Auskünfte. Die Deutsche Bank selbst bleibt auch schmallippig. Da heißt es, wir bleiben bestrebt, bei allen autorisierten Ermittlungen und auf gerichtliche Anordnung hin angemessene Informationen bereitzustellen. Das ist so die offizielle Version. Doch bekannt ist ja auch aus den Medien, dass die Deutsche Bank zu den wichtigsten Geldgebern von Donald Trump und seinem Konzern gehört, auch als andere Banken schon längst die Geschäftsbeziehungen zu ihm abgebrochen hatten. Sicher ist, dem Herbst 2017 schuldete Trump der Bank immer noch 130 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Immobilienprojekten. Da werden immer die Projekte in Miami, in Washington oder ein Hotelkomplex in Chicago genannt. Es seien aber auch schon einmal 340 Millionen Dollar gewesen, da muss man jetzt vorsichtig sein. Aber das ist Spekulation. Interessant ist das Ganze nur, weil die Demokraten im Kongress ja wohl vermuten, dass Russland oder generell ausländische Staaten versucht haben könnten, die Politik der USA zu beeinflussen, weil Trump gegebenenfalls wegen dieser Kredite in ihrer Schuld steht, weil die womöglich Sicherheiten gegeben haben und es könnte um Geldwäsche gehen. Und nun hat einerseits, Sie erwähnten es ja, die Staatsanwaltschaft New York Unterlagen angefordert. Andererseits eben die beiden Komitees im Repräsentantenhaus, die dieser Sache auf den Grund gehen wollen. Dort haben die Demokraten ja seit den Wahlen im Januar die Mehrheit und wollen die Aufklärung nun einfach vorantreiben.
Wie verhält sich denn die Deutsche Bank selbst zu dieser Klage nun der Familie Trump gegen die Herausgabe der Unterlagen?
Ja, die Bank selbst ist ja nicht die einzige, die Trump mit einer solchen Unterlassungsklage belegt. Da gibt es auch noch einen amerikanischen Finanzdienstleister, Capital One ist das. Das ist also das eine. Die Bank selbst, wie eben auch in ihrer Stellungnahme dargelegt, die arbeitet mit den Behörden zusammen. Da bleibt hier ja auch nichts anderes übrig. Dem könne sie sich nicht widersetzen. Das haben mir auch Juristen gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Wenn also nun ein Gericht entscheidet, die Bank müsse die Unterlagen zur Verfügung stellen, dann muss sie dieser Aufforderung auch nachkommen. Das tut sie auch. Und dann gibt es eben diese beiden Antragsteller, die Staatsanwaltschaft. Die hat offenbar schon Unterlagen erhalten, aber dem Vernehmen nach noch keine personenbezogenen Unterlagen. Wenn nun aber Trump und seine Familie auf Unterlassung klagen, dann verzögert das natürlich für die Dauer des Verfahrens die Herausgabe solcher Papiere, zumindest was den Kongress angeht. Und wie lange ein solches Verfahren dauern könnte, das ist noch nicht absehbar. Das könnte womöglich bis zu den Wahlen im Herbst 2020 dauern.
Vielleicht noch kurz eine Klage des US-Präsidenten. Das klingt ja erstmal eher unangenehm. Was heißt denn das für die Deutsche Bank und ihren sowieso schon etwas nicht gerade wohlgelittenen Ruf?
Ja, der Ruf, der könnte sicher leiden, aber ich denke wohl eher in den USA als hier. Denn Trump hat ja nun großen Einfluss als früherer Geschäftsmann und als Präsident jetzt natürlich. Da wird er wahrscheinlich, so ist zu vermuten, so wie man ihn mittlerweile erlebt hat, auch seine Einflüsse geltend machen auf Geschäftspartner der Deutschen Bank, sodass die dann womöglich mit der nicht mehr in Beziehung treten sollten, weil er entsprechend sonst womöglich Sanktionen androht. Womöglich wird er das dann auch nicht unbedingt offiziell tun, aber zumindest im Hintergrund. Und das könnte natürlich schon dem Geschäft in den USA für die Deutsche Bank schaden.
Information und Einschätzung von Brigitte Scholtes zu Donald Trumps Klage gegen die Herausgabe von Finanzunterlagen. Jetzt ist uns Ulrich Bartz aus der Frankfurter Börse zugeschaltet. Frage an Sie, Herr Bartz. Aktionäre der Deutschen Bank, die sind Kummer ja gewohnt. Gibt es auf diese Geschichte Reaktionen heute in Frankfurt?
Nein, nicht so eine erkennbare. Die Aktie pendelt zwischen Plus und Minus, aber in sehr geringem Umfang, war auch vor kurzem noch im Plus. Und jetzt steht sie da mit einem kleinen Minus von 0,3%. Ein Händler erklärte das mit der Annahme hier, dass die Deutsche Bank schon wissen werde, was sie weitergeben dürfe und müsse rechtlich.
Wir haben es in den Wirtschaftsnachrichten gehört. Siemens sichert sich einen Auftrag im Irak wert 700 Millionen Euro.
Ja, und das ist ein hochwillkommener Kraftfutter für die kriselnde Kraftwerkssparte. Und das bringt die Aktie um 0,5% nach oben. Damit gehört sie schon zu den besseren im DAX heute. Und das zeigt, 0,5% reißt Anleger nicht vom Hocker, aber es ist gut für Siemens.
Lufthansa zum Beispiel hat im ersten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. Ist auch die Aktie also im Minus?
Ja, hier wirkt sich das sehr stark aus. Sie verliert 3,3%, ist im Moment unter den zwei größten Verlierern im DAX. Überkapazitäten, steigende Treibstoffpreise, nicht nur ein Problem für Lufthansa, aber eben auch.
Und was macht das alles mit dem DAX?
Ja, der DAX ist jetzt kurz vor Handelsschluss wieder ins Plus gedreht. Gerade vor ein paar Minuten, bevor wir auf Sendung gehen, war er noch leicht im Minus, 12.329. Und das beschreibt auch ganz gut den Tag. Bewegungen hin und her, einerseits gemischte Konjunkturdaten, Gutes aus China, Schlechtes aus China, Gutes aus der Eurozone, was das Wachstum angeht und die Stimmung in der Industrie. Und andererseits auch der DAX wirklich seit Tagen, seit Wochen, muss man sagen, jetzt auf Aufstiegskurs, ähnlich wie der Dow. Und beim Dow legen die Anleger jetzt auch mal eine Pause ein, minus 0,5%.
Weniger vergnüglich der Blick in die Nebenwerte, der Stellenabbau bei Seconomy, aber auch Knorr Bremse, wo der Chef überraschend abtritt. Was macht das mit den Werten, mit den Aktien?
Ja, bei Knorr Bremse eine ganze Menge. Größter Verlierer im MDAX. Die Anleger sind schockiert. Gerade hat der Chef Klaus Dellers Knorr Bremse noch an die Börse gebracht im letzten Herbst und nun eine Führungskrise. Die Aktie schmiert ab um fast 6%. Seconomy, ja, Jobs gehen verloren, viele. aber das sieht man als konsequentes Handeln an, nachdem das Unternehmen schon monatelang in der Krise ist. Vielleicht noch ein Blick auf Euro, Rente und Gold. Der Euro gestiegen auf über einen US-Dollar 12, am Rentenmarkt überwiegend Gewinne und der Goldpreis fast 5 Dollar höher als gestern Nachmittag.
Vielen Dank, Ulrich Bartz, für den Börsenbericht aus Frankfurt heute. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Und am Mikrofon war Silke Hane. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Schönen Abend noch. Ciao.